Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 209 am 16. April 2026. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatt und heute spreche ich mit Olaf Grawert. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Olaf Grawert. Du bist Gründungspartner des kollaborativen Designbüros B+, das sich auf die adaptive Umnutzung des Bestandes konzentriert. Also Bestandserhalt, Renovation und Umnutzung stehen hier im Vordergrund. Du bist Mitgründer von S+, Station Plus, dem Lehrstuhl für Architektur und Storytelling am Department für Architektur der ETH Zürich, auch zusammen mit Arno Brandl-Huber. Zudem bist du Mitinitiator und Geschäftsführer von House Europe, einer gemeinnützigen Organisation bzw. Bürgerinitiative und einem Policy Lab, das sich für einen grundlegenden Wertewandel im Bauwesen einsetzt, in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Du setzt dich für eine radikale Neubewertung unseres Umgangs mit dem Gebäudebestand ein. Wir sprechen heute über die Initiative House Europe und ja Nachfolgeinitiativen, wie ich eben gehört habe, und wie es entstanden ist überhaupt. Welche Ziele verfolgt ihr damit und warum Abriss in Europa ein zentrales politisches Thema werden soll und auch warum es immer noch nicht so ist, beziehungsweise auch auf welcher Ebene und wie es weitergehen soll. Ja, du beschreibst in deinem TEDx-Talk, oder es ist TEDx Berlin, ne? TEDx Berlin vom November 2025, dass jede Minute irgendwo in Europa ein Haus abgerissen wird. Und zwar nicht durch Naturkatastrophen, sondern durch menschliche Entscheidungen. Wann hast du begonnen, dieses Thema systematisch zu verfolgen? Und was war der Moment, in dem daraus eine Initiative geworden ist?
Die Auseinandersetzung mit dem Thema hat schon vor rund 10 Jahren begonnen. Wir haben ja damals 2017 unseren zweiten Film gemacht mit Christopher Roth, The Property Drama, und darin ging es um die Eigentumsfrage. Und eigentlich wurde bei der Auseinandersetzung komplett klar, dass immer abgerissen werden muss, um mehr Ertrag und Gewinn zu erzielen. Das ist auch gar nicht so eine große Erkenntnis. Vielleicht ist das mehr eine Erkenntnis für uns als Architektinnen. Für Entwickler ist es einfach die Standardmethode. Und in ganz vielen Ländern auf der Welt, wo der Druck schon größer war, der Druck auf Land, der Druck auf Immobilien, war das eigentlich der Standardmodus, wie man Immobilien entwickelt. Ich glaube, in Berlin, wo wir ja sitzen, war das lange nicht der Fall, weil Berlin ja ganz lange als schrumpfende Stadt galt. Also wie ich Architektur studiert habe, 2011 habe ich begonnen, da habe ich ein Seminar belegt in Österreich, das hieß damals Shrinking Cities, und da haben wir quasi aus der Ferne über Städte und Regionen gesprochen, die schrumpfen. Und Berlin war eine davon. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass nicht die Idee vorherrschte, Berlin wäre diese Boomstadt. Und dann gab es einfach viele Immobilien, Leerstand, aber auch Brachen, die einfach frei waren. Das war ja auch der Charakter der Stadt. Das ist ja heute nicht mehr der Fall.
Ich wollte gerade sagen, also das Boomende hat ja schon dafür gesorgt, dass kaum mehr was über war. Mhm. Dramatisch geschrumpft ist es ja nicht, ne? Es ist immer eher so dieses, dass plötzlich weniger Leute zuziehen.
Die Frage, die wir damals, also das war ja ein Forschungsprojekt, ich glaube, das war Teil eines Europans, sich zu beschäftigen mit Regionen und Städten, mit der Frage, muss man Infrastruktur zurückbauen? Ich wusste es auch nicht, für mich war das alles neu als Studierender. Muss man Infrastruktur zurückbauen, weil zum Beispiel Abwassersysteme funktionieren ja nur bei voller Auslastung. Für die ist es ja zum Beispiel schlecht, wenn nicht Wasser durchläuft. Kann man auch darüber sprechen. Auch für ein Haus ist es richtig schlecht, wenn es nicht benutzt wird.
Ja,
also
genau,
nicht nutzen führt zu Verfall. Das ist wie ein Auto nicht zu fahren, erhält ja das Auto nicht. Also ja. Ist ja auch schlecht, ein Auto in der Garage stehen zu lassen. Man muss es ja benutzen, weil sonst funktioniert es nach einer Weile nicht mehr. Und in dem Sinn war Berlin damals, gab es das Narrativ, was macht man denn mit all den Gebieten, Teilen, die einfach nicht genutzt werden, weil sie leer stehen? Muss man die proaktiv rückbauen oder wie geht man damit um, bevor die verfallen? Mhm. Das heißt, selbst wenn etwas nur gleich bleibt, aber nicht mehr benutzt wird, Leerstand ist ein totales Problem für den Erhalt der Gebäude.
Mhm. Ja, und dann?
Genau, und dann, also ja, und dann Damals war das die Auseinandersetzung. Wir haben das ja dann vertieft. Wir haben ja damals auch eine Ausgabe gemacht mit der 8 Plus. Die erschien dann sogar, glaube ich, dreimal, weil die war sehr populär, weil diese Bodenfrage einfach schon immer ein politisches Thema war. Es war quasi ein Revival einer Diskussion. Und aus dem wuchs heraus auf der einen Seite unsere Praxis, das hast du ja schon beschrieben als Architekturbüro, Umbau, Renovierung, Nachnutzung von leerstehenden Gebäuden und ein Umgang damit, kann man es denn schaffen, eine Alternative zu bieten, damit man nicht abreißt und neu baut. Und da kommt man einfach an eine Grenze, darüber muss man sprechen, warum. Man kommt an eine Grenze, weil wenn der Druck dann steigt und wenn immer mehr Investorinnen kommen und Entwickler den Druck quasi sehen und damit auch das Potenzial, mehr Geld aus einem Ort zu machen, dann beginnt es an mit Abriss und Neubau.
Meine nächste Frage war ja, welche Erfahrungen aus deiner Praxis ausschlaggebend waren, um über das einzelne Projekt hinaus politisch aktiv zu werden. Das heißt also, du bist schon im Studium quasi auch darauf gestoßen und wusstest, das ist ein Thema, das interessant ist.
Also ich glaube, auf die ökonomische Seite bin ich gestoßen, weil ich auch einen Hintergrund in Wirtschaft habe. Also ich habe einen Abschluss in Buchhaltung, Betriebswirtschaft, das aber einfach eine ich habe das auch nicht voll bewusst
gemacht. Das kann man nachhören. Ich habe dich ja schon vor 3 Jahren interviewt. Nummer 28, Bonnets Campus Alumni Podcast. Wieso du Buchhaltung vorher gemacht hast und was du überhaupt vorher gemacht hast vor deinem Studium.
Und deshalb, ich glaube, die ökonomische Seite, die wurde mir damals schon klar, aber da habe ich dann quasi, da war ich ja noch nicht Architekt. Das heißt, ich habe das aus einer anderen Richtung gesehen. In der Architektur. Ja, in der Architektur, in dem Sinn kann man sagen, ist es in jedem unserer Projekte, war es eine Entscheidung, erhält man und baut man um oder reißt man ab und baut neu. Eigene Projekte, aber auch Projekte für private Kunden, die die gleichen Entscheidungen treffen, ja oder nein. Und da ist dann immer die Frage, wie bewertet man auch eine Immobilie? Ist es nur das Excel-Sheet? Ist es nur quasi das Geld als Wert? Also nur monetäre Werte oder sieht man andere Werte, die man erhalten möchte? Aber in dem Sinn gibt es einfach eine wahnsinnige, und darüber sprechen alle, ich glaube, das ist auch allen bewusst, eine Ökonomisierung der gebauten Umwelt. Also alle sprechen mittlerweile darüber, dass Wohnen einfach auch ein Investment ist. Aber es gibt auch eine Art von Verbetriebswirtschaftlichung. Und es klingt dann, klingt wahnsinnig kryptisch, aber es ist ja nicht nur, dass Wohnen eine Ware ist, sondern wie wir Architektur machen als Produkt und wie wir als Architektinnen arbeiten, wie ein Unternehmen das Produkte herstellt, das ist ja Teil davon.
Ich habe mal gehört in einer Dokumentation, weiß jetzt leider nicht mehr welche, dass die Finanzindustrie oder die Finanzbranche sucht sich gerne andere Branchen, geht da rein und stülpt die eigenen Regeln da drauf, um halt möglichst Rendite zu maximieren. Und wenn sich das nicht mehr lohnt, dann zieht sie ab aus diesem Bereich und geht woanders hin. Und irgendwann hat es eben genau den Wohnungssektor und den Bausektor getroffen. Und da sind sie jetzt noch zugange. Dass das eins der Hauptprobleme ist, dass das sozusagen wieder loswerden muss, abschütteln muss, diese Finanzbranche da drin.
Und am beliebtesten sind natürlich knappe Güter, weil mit knappen Gütern oder bei knappen Gütern kann man vorhersehen, dass der Preis steigen wird, weil es knappe Güter sind. Aber ich glaube, was du beschreibst, diese Kolonialisierung von Bereichen, die eigentlich dem Gemeinwohl dienen sollten, sieht man ja auch in anderen Bereichen. Also ich würde dann schon sagen, Bildung, Gesundheit, das wird ja alles verbetriebwirtschaftlicht und plötzlich müssen Krankenhäuser ökonomisch argumentieren wie Unternehmen und genauso Bildung und genau das Gleiche ist einfach in der Architektur passiert und das war nicht immer so. Ich glaube, das muss man einfach immer sagen, das ist ja kein Naturgesetz, sondern das ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben, gesellschaftlich und systemisch und deswegen kann man es auch ändern. Ich glaube, das Ziel muss sein, einen neuen Wert zu definieren. Wem soll denn Wohnen dienen?
Ja, und deine Motivation ist sozusagen im Hinblick auf die Abrissquote aus finanziellen Gründen, aus betriebswirtschaftlichen Gründen, da reinzugehen und zu sagen, nein, das muss nicht sein, wie du gerade gesagt hast, kein Naturgesetz, sondern der Abriss muss aufhören. Auch aus Ressourcengründen, auch aus CO2-emittierenden Gründen und so weiter. Das war deine Motivation dann auch zu sagen, so wir oder eure Motivation. Du hast zusammen mit Arno Brandlhuber die Bürgerinitiative House Europe ins Leben gerufen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, da eine Bürgerinitiative zu gründen?
Ja, also die Idee, da sind verschiedene Dinge parallel passiert. Also einmal haben wir damals ein Interview geführt für die 8plus Unternehmen Architektur. Wir haben dann Jahre später noch eine 8plus gemacht zu diesem Thema Architektur als Unternehmung, also als Business. Und damals haben wir ein Interview geführt mit den drei Präsidentinnen, waren das damals Andrea Gebhardt, Susanne Warzeck und Ruth Schagemann. Die waren quasi Präsidentinnen von der Bundesarchitektenkammer, vom Bund Deutscher Architekten, Architektinnen und der Europäischen Architektenkammer. Und der Titel ist Architektur ohne Lobby, weil wir gesagt haben, irgendwie kommt uns vor, dass wir als Architektinnen keine Lobby haben. Also wir haben das Gefühl, alle haben eine Lobby, aber wir haben keine Lobby, wir haben auch kein Klagerecht. Architektur hat kein Verbandsklagerecht. Das heißt, wir könnten auch nicht, wie jetzt zum Beispiel im Vergleich die Deutsche Umwelthilfe, gegen ein Neubauprojekt klagen. Da geht man dann zur Deutschen Umwelthilfe und die können das tun. Das heißt, wir können gar nicht argumentieren, es wäre sinnvoller, ein Museum in einem leerstehenden Flughafen zu machen, als ein Neubau am Kulturforum. Einfach nur als Beispiel. Weil man könnte ja sagen, okay, das macht aus ökologischer Sicht überhaupt keinen Sinn, weil es gäbe schon genug Flächen, die etwas könnten. Nein, stattdessen bauen wir neu. Und in dem Gespräch haben die drei einfach argumentiert, warum solche Vorhaben ganz oft im Konflikt stehen mit lokalen politischen Interessen, weil Bürgermeisterkandidaten wollen etwas bauen als Zeichen für Fortschritt oder es gibt auch lokale Bauwirtschaft, die Lobbying betreibt. Und dann wurde im Gespräch klar, okay, eigentlich muss man das auf europäische Ebene heben, weil auf europäischer Ebene wird anders über Bauen gesprochen, nämlich schon mehr als Dienst für das Gemeinwohl an die Gemeinschaft. Und wenn wir es auf europäische Ebene heben, dann kommt es eh in alle Mitgliedsländer, weil was die EU beschließt, müssen die Länder, also die Nationalstaaten umsetzen. Das war quasi die eine Seite. Parallel dazu haben wir ganz konkret im Büro an einem Umbauprojekt gearbeitet. Das war der Mäusebunker, ein Bauwerk in Berlin, das hätte abgerissen werden sollen und wir haben uns dafür eingesetzt, dass es nicht abgerissen wird. Da gab es eine Bürgerinnenbewegung, mit der hatten wir eigentlich gar nichts zu tun. Die haben sich schon dafür eingesetzt, bitte dieses Gebäude erhalten, weil es eine Ikone des Brutalismus ist. Die haben dafür auch eine Petition gestartet bei change.org und waren eigentlich erfolgreich. Was wir als Büro gemacht haben, wir haben als Büro einen Entwurf gemacht, wie man das Gebäude umnutzen könnte. Weil es gibt dann immer die Argumentation, ja, das geht ja nicht. Oder also Kritiker sagen dann ganz oft, dies und jenes Gebäude kann man gar nicht umbauen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir als Architekturbüro, wir können beweisen durch Design, dass eine Nachnutzung möglich wäre und haben einen Entwurf gemacht, um das zu zeigen. Und was dann aber interessant war, anders als bei ganz vielen anderen Immobilien, haben wir realisiert in den Gesprächen mit den Banken, dass obwohl unser Entwurf plausibel ist, also zeigt, ein Umbau wäre möglich, es trotzdem mehr Gewinn bringt, abzureißen und neu zu bauen. Das heißt, wir hatten plötzlich einen ganz anderen Gegner. Nicht mehr Architektur, nicht mehr das Argument, das geht nicht, weil das konnten wir zeigen, sondern plötzlich hat der Markt gesagt, das ist uns egal, ob ihr das umbauen könnt. Wenn wir es abreißen, kriegen wir ein Stück Land, im Zentrum von Berlin, auf dem wir neu bauen können, mit sehr viel mehr Ertrag. Und da haben wir realisiert, okay, diesen systemischen Gegner in dem Sinn, dafür braucht es Gesetze und Regelungen, weil gegen den können wir natürlich nicht ankommen, weil im freien Markt, wo eben wieder monetäre Werte die Rechnung bestimmen, hat man kein Argument gegen mehr Gewinn. Also das ist evident, natürlich bringt es mehr Gewinn, aber für wen und was entsteht dort? Und ich glaube, da möchte ich noch sagen, weil du vorhin gesagt hast, aus ökologischen Gründen, natürlich aus ökologischen Gründen, aber vor allem auch aus sozialen Gründen. Mhm. Ich bin auch damals, ich bin sehr oft in Berlin umgezogen und dann bin ich in der Ecke der Stadt gezogen, da stand noch ein DDR-Supermarkt an der Ecke. Und der wurde abgerissen für Luxus-Neubauwohnungen, Eigentum. Der Supermarkt, der da reinkam, ist wahnsinnig hochpreisig. Es war so ein luxuriöser Edeka, wie sie überall entstehen. Und die Menschen, die dadurch verdrängt werden, weil die Nachbarschaft teurer wird, weil Menschen hinkommen mit mehr Kaufkraft, weil die Supermärkte teurer werden, Abriss für Neubau ist einfach Gentrifizierung. Und ich glaube, das ist etwas, was man in vielen Teilen Europas noch nicht so kennt. Und wenn man mit Menschen aus anderen Teilen der Welt spricht, dann sagen die, ja natürlich, das ist das Werkzeug der Entwickler, um den Preis einer Nachbarschaft, den Wert einer Nachbarschaft, also den monetären Wert einer Nachbarschaft zu erhöhen.
Ja, und vor allen Dingen ist ja auch gut, wenn man seinen Gegner kennt. Wenn man weiß, einfach der Tatsache ins Auge schaut, unsere Lobby ist klein, unsere Mittel begrenzt und der Gegner ist groß und mächtig, aber es ist kein Naturgesetz. Wie ging es also weiter? Die Initiative House Europe ist gewachsen, heute ein Netzwerk von über 80.000 UnterstützerInnen, 250 Partnern in ganz Europa. Das sind Akteure aus Praxis, Forschung und Politik, die da zusammenkommen. Also habt ihr sozusagen das Gefühl, jetzt mächtiger zu sein?
Also wir haben das Gefühl, es besser zu verstehen. Also erst einmal, was wir dann realisiert haben im Gespräch, da muss man sich vorstellen, wen oder was braucht es alles, um Häuser und die Stadt zu bauen? Dann realisiert man ja, dass Architektinnen nur ein Teil davon sind. Das ist eine ganze Kette von Menschen und Unternehmen, also Interessen, die da eigentlich zusammensitzen müssten an einem Tisch. Das passiert nur sehr selten. Wir haben dann auch verschiedene Formate gemacht. Wir haben auch ein zweiwöchiges quasi Lehrprogramm in Brüssel gemacht. Und da war das Ziel mit den Studierenden, das waren 15 Studierende aus 15 Ländern. Da haben wir 10 Tage lang jeden Tag einen dieser Stakeholder besucht. Also begonnen bei Architektinnen, dann Ingenieure, Contractor, Baufirma, Materiallieferanten, Investor, Entwickler, Politik, Immobilien, Wirtschaft. Und wir haben die alle getroffen und haben gesagt, warum reist ihr ab und baut neu? Oder warum renoviert ihr schon? Warum funktioniert es bei euch? Und was bräuchte es von den anderen in dieser Kette, damit wir nur mehr Bestand erhalten und umbauen statt Abreißen und Neubau? Und da war es dann interessant zu realisieren, dass niemand in dieser Kette per se abreißen und neu bauen will. Alle sagen, naja, das ist das System, in dem wir operieren. Wir sind alle wirtschaftliche Unternehmen. Wir müssen alle positiv bilanzieren und Gewinne machen. Und manche sind dann kleine Architekturbüros, GmbHs mit 10 Menschen und andere sind Fonds, wo man gar nicht wirklich weiß, wie viele Menschen daran beteiligt sind. Aber alle sind in ihrer Logik verpflichtet, wirtschaftlich zu funktionieren, weil jeder muss ja seine Miete zahlen und jeder muss Geld verdienen. Und wenn man dann mit den Menschen spricht, mit diesem Netzwerk spricht und sagt, okay, könnt ihr uns die Stellschrauben benennen, die es bräuchte, lokal, national, auf europäischer Ebene, um dieses System zu ändern, dann realisiert man, alle sind bereit, das System zu ändern, wenn die Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Mhm. Und es sind nur ganz wenige, die dagegen ankämpfen, weil es bedeutet, dass ihr Businessmodell obsolet ist. Und das ist, glaube ich, was man in vielen Bereichen der Gesellschaft heute sieht, einen Widerstand von Firmen, deren Geschäftsmodell in Frage gestellt wird, weil es nicht mehr weiter geht.
Interessant ist ja, dass diese Gruppe eher klein ist. Also alle am Tisch sagen, wir wollen halt wirtschaften, wir müssen überleben. Aber die, die richtig profitieren durch, was weiß ich, eben dadurch, dass die Bodenpreise gut sind und dann ein Stück freier Boden entsteht, das ist ja nur eine kleinere Gruppe im Endeffekt, ne? Und die ist die, die dagegen ankämpft.
Das ist eine kleinere Gruppe, aber diese kleinere Gruppe hat natürlich
Macht.
Die hat Macht und es ist eine kleine Gruppe, die wirklich davon profitiert, aber man hat es geschafft, dass ein großer Teil der Gesellschaft betroffen ist. Hm, ja. Das heißt, muss man auch verstehen, wer baut denn viel neu, auch spekulativ? Und dann sieht man, das ist ein Finanzprodukt, wo Pensionsanlagen drinstecken. Und dann realisiert man auch, dass das Architektenwerk, in das viele Architektinnen einzahlen, in Neubau investiert. Das heißt, am Ende sind wir als Bürger, Bürgerinnen, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Architekt und ich zahle irgendwie Vorsorge ein, dann bin ich ja gleichzeitig auch ein Bürger dieses Landes. Am Ende bin ich auch als Bürger betroffen, weil mein Geld, das wird investiert in Neubau. Das heißt, das in Frage zu stellen, profitieren tun nur wenige davon, aber betroffen sind sehr viele. Und deswegen ist auch deswegen gibt es einen politischen Widerstand, weil es wird natürlich dann zu einem politischen Thema und dann sagen wir, also um jetzt in Klischees zu sprechen, dann sagt eine Sozialdemokratie vielleicht, ihr stellt den Arbeitsmarkt in Frage, ihr wollt weniger neu bauen, wie viele Arbeitsplätze hängen da dran? Dann kann ich nur sagen, okay, politisch aus eurem Lager gedacht, richtiges Argument. Ihr wollt die Arbeiterinnen vertreten, das ist euer Argument dagegen. Dann muss man nur sagen, okay, aber Umbau, Renovierung schafft ja auch neue Arbeitsplätze. Hätte das nicht mehr Potenzial? Und ich glaube, dieses Ausverhandeln ist das Komplexe und deswegen, das schafft man nur in einem sehr großen Netzwerk, um all diese Argumente zu hören und zu verstehen, welche Argumente hat man denn in anderen Ländern oder Städten gefunden. Und so kann es dann funktionieren, weil man holt dann Argumente von woanders, zum Beispiel nach Berlin oder man tauscht die aus. Ja.
Ich finde das gerade so erstaunlich, dass du als Architekt da reingehst in diese Komplexität. Zum Glück hast du auch diesen anderen Hintergrund, sonst wäre es vielleicht gar nicht so. Die wenigsten Architektinnen und Architekten steigen so rum in das Thema ein wahrscheinlich. Und wenn du sagst, ihr habt im Ausland auch geschaut, gab es da auch Architektinnen und Architekten, die da drin steckten in dem Maß?
Ja. Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, man unterschätzt es vielleicht, man trifft dann sehr viele studierte Architekten, Architektinnen, die einfach einen anderen Weg eingeschlagen haben und die das alle nur tun können, weil sie den Architekturhintergrund haben. Und ich glaube, dieses Ausgesetztsein der Bauwirtschaft und diese Abhängigkeit, auch damit sein Geld zu verdienen, weil ich bin ja auch in einem Architekturbüro und wir mussten ja immer bauen auch, um einfach unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Dieses Ausgesetztsein ist dann vielleicht der große Unterschied zu einer deutschen Umwelthilfe oder Greenpeace, die sich auch mit dem Thema Abriss beschäftigen, aber aus deren Logik. Mhm. Und die dann auch froh sind, dass wir an den Tisch kommen und ihnen erklären, wie das System von innen aussieht, weil sie sagen, ah wow, so haben wir das nie gesehen oder verstanden.
Ja. Erzähl doch mal dann bitte, was waren dann die Hebel? Ihr wolltet eine Gesetzesänderung in Brüssel erreichen. Was wolltet ihr genau erreichen?
Genau. Also dafür muss man zuerst verstehen, dass unterschiedliche Dinge auf unterschiedlichen Ebenen geregelt werden können. Es gibt Dinge, die kann man lokal regeln, national oder auf europäischer Ebene. Was wir vorgeschlagen haben, waren Regelungen, Gesetze, Gesetzesänderungen oder auch Förderungen auf europäischer Ebene, die dann in die Nationalstaaten runtergehen sollen. Und wir haben dann auch immer gesagt, und es gab zum Beispiel parallel in Berlin eine Initiative von Klima Neustart, die hatten dasselbe Ziel gegen Abriss, aber die haben nur lokale quasi Gesetze bemüht. Unsere Gesetze, es war quasi ein Paket, drei Gesetze, wir haben das Ganze Right to Reuse genannt. Das erste waren Steuererleichterungen für Renovierung und Umbau und Steuerbefreiung für wiederverwendetes Material. Das gibt es schon in vielen Ländern, das muss man dazu sagen. Zum Beispiel in Italien zahlt man 12% weniger Steuern für Renovierungs- und Umbauprojekte wie für Neubau. Dadurch gibt es einen Anreiz für alle Menschen ganz konkret, dass man einfach mit dem Bestand arbeitet, weil es günstiger wird. Auch die Arbeit, alles daran. Und Steuerbefreiung für wiederverwendetes Material, weil wir alle wissen, wiederverwendetes Material hat ein Problem, dass es in dem Sinn teurer ist wie neues. Aber man hat ja die Steuer schon einmal gezahlt. Also haben wir gesagt, wenn wir die Steuer, die Mehrwertsteuer abschaffen würden, dann wäre es plötzlich konkurrenzfähig. Und vielleicht muss man auch sagen, zum Beispiel, dieses Gesetz hat in Brüssel dazu geführt. In Brüssel hat die Stadt, und es ist auch ein Land, also eine Kommune wie Berlin, einen Steuervorteil eingeführt für Umbau vom Büro in Wohnen. Die haben eine wahnsinnige Steuerreduzierung gegeben und plötzlich haben Entwickler gesagt, ah okay, wir sehen einen Business Case, wir bauen Büro in Wohnen um, weil durch den Steuervorteil wird es günstiger und es ist ein grünes Investment und wir alle wissen, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die wollen, dass ihr Geld nachhaltig veranlagt wird. Das heißt, plötzlich hatte man einen Business Case für alle die, die sagen, ich will, dass mit meinem Geld etwas Nachhaltiges getan wird. Mhm. Und dafür muss man ja Kriterien erfüllen. Das ist dann vielleicht der zweite Punkt, was wir wollten. Neue Bewertungskriterien für den Bestand. Weil, wenn wir uns heute Bestandsgebäude anschauen, dann geht quasi der Ingenieur ins Gebäude mit dem Auftrag, alle Risiken zu finden. Das heißt, die gehen durch die Gebäude und listen alle potenziellen Risiken und Mängel auf. Das potenzielle. Ist potenziell. Und das ist aber total wichtig, weil da geht es darum, dass die, um sich selbst abzusichern, weil man muss sich vorstellen, man geht da rein als Ingenieur und am Ende gibt man Papier ab mit seinem Namen und dem Stempel und wir alle haften. Oder Architekten haften für 10 Jahre und auch diese Prüfstatiker oder Ingenieure haften. Das heißt, die gehen da rein und kommen mit der möglichst kompletten Liste von sichtbaren, aber auch potenziellen Mängeln raus, Risiken. Und diese lange Liste ist dann die Grundlage für eine Entscheidung der Bank. Und die Bank sieht dann diese lange Liste und sagt, es tut mir leid, wir können euch das Geld nicht borgen, weil es ist einfach zu riskant. Versus im Neubau gibt es doch gar keine Risiken. Und da haben wir gesagt, okay, das stimmt nicht. Wir haben gesagt, erstmal ist es ein Problem, dass wir nur die Risiken im Bestand sehen, also nur das Negative, dass wir niemals die Potenziale auflisten, Missverständnis 1. Und man muss auch sagen, dass es nicht in allen Ländern der EU so ist. Es gibt Länder, wo auch die Potenziale bewertet werden. Und dann haben wir gesagt, die Bank muss auch die Risiken des Neubaus mit einbeziehen. Mhm. Weil das war ja in einer Zeit nach der Pandemie. Wir haben während der Pandemie Projekte gemacht. Wir haben die Projekte 2-3 Mal anpassen müssen, weil Lieferketten plötzlich nicht mehr existierten, Produkte nicht lieferbar waren oder Preise explodiert sind. Das heißt, diese Idee, man kann einfach ohne Risiken neu bauen, weil alles ist,
alles bedacht ist.
Genau. Und alles, ne? Und alles ist in unbegrenzter Menge vorhanden. Das stimmt ja auch nicht mehr. Das wissen wir ja auch. Und das Dritte war die Bewertung von grauer Energie im Bestand. Das heißt, wenn ich heute ein Lifecycle Assessment, also eine Lebenszyklusanalyse eines Gebäudes mache und ich gebe das ganze Gebäude ein und am Ende sage ich, das Gebäude ist 60 Jahre alt, verschwindet der gesamte Wert des Gebäudes. Und das ist eine reine Konvention wieder, das haben wir als Menschen entschieden. Und warum ist das so? Ich glaube, das muss man auch verstehen, dann wird es komplex, weil wir ein Gebäude wie einen Laptop als steuerliches Produkt sehen. Also ich glaube, jeder, der selbstständig ist oder für alle da draußen, die selbstständig werden, man kauft einen Laptop, weil ich sitze jetzt gerade vor meinem Laptop, man kauft einen Laptop und der wird ja abgeschrieben. Das heißt, man kauft den im ersten Jahr und nach 4 Jahren ist der Laptop 0 Euro in der Buchhaltung wert. Das war für mich schon damals in der Schule total schräg, dieses Abschreiben von Wirtschaftsgütern. Und nach 4 Jahren, sagen wir, es ist nach 4 Jahren November, am 31.12. wird die Bilanz gemacht. Im November ruft der Steuerberater an und sagt, der Laptop ist nichts mehr wert, kauf einen neuen, damit du weniger Steuern auf deinen Gewinn zahlst am Ende vom Jahr.
Ja.
Und dann sage ich zum Steuerberater, nein, ich will keinen neuen Laptop, ich will nicht die Daten transferieren, nein, 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 er funktioniert ja noch. Aber in der Buchhaltung ist er 0 Euro wert, obwohl der Laptop ja eigentlich niemals 0 Euro wert sein sollte, weil da steckt ja sowieso, da stecken seltene Erden drinnen und. Das realisieren wir ja langsam. Und genauso betrachten wir Gebäude. Gebäude sind nach einer gewissen Zeit 0 Euro wert und können weggeworfen werden. Man baut neu, damit man wieder von vorne abschreibt, weil die Abschreibung reduziert den Gewinn und was man an Steuern zahlt. Und das ist das, was ich meine mit der Verbetriebswirtschaftlichung. Also es geht nicht nur darum, dass Wohnen eine handelbare Ware ist. Wir betrachten Gebäude wie Objekte, die man wegwerfen kann. Und das hat Einzug gehalten und das verstehen, glaube ich, viele nicht, weil auch viele Architekten, Architektinnen vielleicht in ihrem Büro gar nicht die Buchhaltungsseite machen, auch weil das langweilig ist oder warum ja. Aber man musste schon verstehen, welche Mechanismen eigentlich Immobilienentwickler, Entwicklerinnen antreiben.
Kannst du, um das Ganze vielleicht greifbar zu machen, nochmal ein Beispiel nennen dafür? Also du hast ja eben gesagt, Mehrwertsteuer weg von gebrauchten Materialien bei Punkt 1. Ja. Was wäre denn zum Beispiel, um das zu verhindern, dass es dann 0 Euro wert ist? Wie sähe dieser Hebel aus? In der Buchhaltung meine ich jetzt zum Beispiel.
Okay, ja, in der Buchhaltung. Also was wir gefordert haben, war, dem Bestand einen Wert zu geben, der nicht verschwindet, weil wir gesagt haben, eigentlich steckt da ja immer CO2 drinnen. Und es kann ja nicht sein, dass nur weil das Gebäude alt ist und wir in der Buchhaltung das abgeschrieben haben, wir das wegwerfen können und neu bauen. Das heißt, wenn wir dem einen Wert geben würden, dann würde der Abriss bedeuten, dass man Geldwert wegwirft, Es würde aber auch bedeuten, dass ich für den Neubau CO2-Emissionen und Kontingente, das wissen wir auch, dass das angekommen ist oder ankommt in allen Ländern. Das heißt, ich müsste erst etwas dafür zahlen, dass ich eine wertvolle Ressource wegwerfe, so wie man eigentlich auch für Schmutzwasser zahlt man ja auch. Man zahlt ja auch fürs Abwasser. So müsste man quasi dafür zahlen und man müsste für den Neubau des CO2, das emittiert wird beim Neubau, auch bezahlen. Da sind wir ja schon weiter, da gibt es ja schon Ziele oder da gibt es ja schon Regelungen, aber der Bestand hat niemals einen Wert, wenn das Gebäude alt ist. Und das ist eine Konvention und wenn man in Brüssel mit Menschen spricht, die versucht haben, das zu ändern, sagen die auch total ehrlich, wir wissen das, wir wollen das, aber es ist nicht möglich. Warum? Weil das bedeutet, dass wir anerkennen würden, dass wir eigentlich schon so viel verbraucht haben. Also das würde ja bedeuten, wir müssten anerkennen, was wir in der Vergangenheit alles schon verbraucht und emittiert haben.
Was ist denn das für ein Argument? Die Zeit läuft ja weiter. Das ist ja sehr beängstigend, wenn die Politik so denkt.
Genau, aber das ist eben die große Änderung, die es gab, auch gesellschaftlich, weil es ist ja total faszinierend. Dann habe ich Architektur, dann mache ich Wirtschaft und dann gibt es quasi die Abschreibungsjahre und Abschreibungszeiten und alles kann man abschreiben über die Zeit. Und dann studiert man Architektur und selbst im Architekturstudium wird einem dann die Gebäudelebensdauer irgendwie erklärt. Und selbst wir in der Architektur sprechen heute von verschiedenen Fristen. 10 Jahre Haftungsfrist, 30 bis 60 Jahre Gebäudelebensdauer. Das ist aber total interessant, weil das ist ja nicht faktisch so. Ja. Vor 100 Jahren, wenn man gefragt hat, wie alt kann ein Gebäude werden, dann war die Antwort, ein Steinhaus oder ein Haus aus Stein, das kann so alt werden, solange der Stein hält und noch länger, wenn man das pflegt. Ein Haus aus Holz kann x Jahre alt werden, plus wenn man es pflegt. Heute argumentieren wir nicht mehr so. Heute ist nicht die Logik aus dem Material, dem Gebäude oder der Instandhaltung raus. Heute heißt es Gebäudelebenszeit 30 bis 60 Jahre, weil man weiß, dass es danach abgerissen wird für Neubau. Und zum Beispiel Extremfall ist dann in Japan, da ist man mittlerweile bei einer Gebäudelebenszeit von 38 Jahren im Schnitt. Danach wird abgerissen und neu gebaut.
Das passt ja auch zu diesem Trend, dass es kaum mehr Reparaturberufe gibt.
Genau,
also wegwerfen, Neubau. Und wie du ja eben gesagt hast, dass diese Wegwerfgesellschaft, Wegwerfmentalität hat sich auch im Gebäudesektor ja ausgebreitet. Ja. Das ist ja genau das. Das heißt, ihr habt Gesetzesvorschläge euch überlegt, diese drei Punkte, die du gesagt hast. Also hier, was die Mehrwertsteuer für gebrauchte Bauteile, neue Bewertungskriterien, Potenziale statt nur Risiken und drittens graue Energie mitbewerten und was da eben noch drin ist, dass der Wert nicht verloren geht. Jetzt habt ihr dann eine Aktion gestartet, ihr wolltet Unterschriften sammeln, ihr brauchtet 1 Million Unterschriften, um das sozusagen in Brüssel vorlegen zu können, dass es dann dort bearbeitet und besprochen wird. Es ist nicht zustande gekommen, die 1 Million Unterschriften sind nicht zusammengekommen. Welche Konsequenz zieht er jetzt daraus? Also es ist ja gar nicht so selten, glaube ich, ne, dass solche Initiativen mehrere Anläufe brauchen. Hm. Ihr habt ja wirklich da in sehr kurzer Zeit sehr Gas gegeben, ganz Europa irgendwie zu erreichen. Ist ja auch nicht so leicht, sage ich mal. Also es ist ja schon recht schnell auch gewachsen. Mir ist House Europe ständig begegnet. Klar, ich bin auch in dieser Bubble, aber trotzdem war es an sich empfunden sehr erfolgreich. Viele haben davon gesprochen. So, jetzt kam es nur nicht zu den Unterschriften. Wie geht's weiter?
Genau, also du hast ja schon erwähnt, also es ist nicht ungewöhnlich. Also dieses Werkzeug der Europäischen Bürgerinitiative, es ist abhängig ist von der 1 Million, das muss man jetzt nochmal sagen, das ist ja natürlich total toll, dass es ein demokratisches Werkzeug gibt, neben Wahlen, um Politik aktiv zu beeinflussen. Ich kann nur jedem raten, der etwas verändern möchte, darüber nachzudenken. Also natürlich ist es nicht einfach, aber es ist schon toll, dass wir ein Werkzeug haben, um ein Thema auf die Agenda zu setzen. Weil wir können wählen gehen. Da wählen wir eine Partei, die für unsere Interessen einsteht. Aber eigentlich während der Legislaturperiode haben wir ja kaum die Möglichkeit zu sagen, dieses Thema ist uns wichtig. Eine Europäische Bürgerinitiative ermöglicht das. Das heißt, Menschen kommen zusammen aus ganz unterschiedlichen Gründen, um für ein Thema einzutreten. Und die 1 Million Stimmen, die signalisieren ja der Politik, da gibt es potenziell noch viel mehr Menschen. Weil man muss sich ja vorstellen, das ist ja eine Gruppe von Laien, die diese Initiativen machen. Wenn die es schaffen, 1 Million zu organisieren, dann wird es noch viel mehr Menschen geben, die sich dafür interessieren. Und dann wird es für die Politik interessant, weil dann ist es ein Wählerpotenzial und dann ist es plötzlich interessant für sie, weil Wählerstimmen sind die Währung der Politik. Wir waren nicht erfolgreich, wir haben die 1 Million nicht geschafft. Wir sind auch noch in der Auszählung der Papierstimmen, dann werden es so um die 100.000 sein am Ende. Was trotzdem uns gelungen ist, das ist, was du gesagt hast, Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Und das haben wir währenddessen realisiert, deswegen sind wir heute auch nicht mehr nur unter Anführungszeichen eine Initiative, sondern haben uns entschieden, schon im Herbst letzten Jahres, also nach einem halben Jahr Laufzeit der Initiative, haben wir uns entschieden, daraus eine gemeinnützige Organisation zu machen, die dieses Ziel oder diese Ziele längerfristig verfolgen wird. Also was uns gelungen ist, ist Bewusstsein dafür zu schaffen, und das war die nächste Realisierung. Es ist kaum möglich, neue Themen zu setzen oder zu erklären, weil in unserer heutigen Aufmerksamkeitsökonomie, man natürlich in einer totalen Konkurrenz steht zu so vielen Themen, die Menschen schon kennen. Und ich glaube, das muss man verstehen. Es gab Bürgerinitiativen, europäische Bürgerinitiativen in der Vergangenheit, wie zum Beispiel Save the Bees. Da wissen Menschen natürlich, warum es sich lohnt, Bienen zu retten. Das war aber nicht immer so. Also es war nicht immer
alt. Es wurde lange belächelt.
Genau. Das wurde wahnsinnig lange belächelt. Dann gab es so die ersten Dokumentationen, wo man dann gesehen hat, wie in China Arbeiterinnen Bäume mit Pinsel bestäuben. Das waren dann die ersten Schockbilder. Aber lange Zeit hat das niemand wirklich beachtet. Und das ist quasi die große Frage, wie lange dauert es, damit die Öffentlichkeit ein Thema wahrnimmt und versteht, dass es sie betrifft. Und ich glaube, das würde ich sagen, war unsere größte Erkenntnis, dass die Menschen da draußen nicht verstehen, warum es für sie wichtig ist in ihrem Alltag. Und da gibt es dann große Unterschiede in den europäischen Ländern. In manchen Ländern ist es den Leuten schon viel bewusster, weil es einfach auch Teil vielleicht auch eines nationalen Traumas ist. Also in Frankreich wurden große Teile abgerissen für das Grand Projet, für Neubau. Und die Bevölkerung versteht, das führt zu Verdrängung, auch in den Niederlanden. Weil man erinnert sich, dass dieser Mechanismus existiert und was danach passiert. Das heißt, in diesen Ländern kann man anders darüber sprechen, mit anderen Erzählungen, weil es ein Bewusstsein dafür gibt. Aber in ganz vielen Ländern gibt es einfach noch kein Bewusstsein für das Thema. Und da muss man bei Null ansetzen. Und das ist die große Frage, kann man das schaffen oder nicht? Was uns gelungen ist, ist in vielen Ländern eine Übersetzung national oder lokal. Das ist dann ein Erfolg. Einzelne Gebäude, die nicht abgerissen wurden, weil wir Teil davon waren, dass der Druck zu groß wurde. Einzelne Partnerinnen, die jetzt seit 2-3 Wochen in der Politik sind, die tatsächlich mit dem Thema national Kampagne gemacht haben und gewählt wurden und jetzt Mitglieder vom dänischen Parlament oder französischen Parlament oder der Stadt Paris sind, weil sie das Thema Abriss, Neubau, Verdrängung, Emissionen, Spekulation als ihr Wahlkampfthema genutzt haben und sagen, okay, wir gehen mit der Agenda in die Politik selbst. Also wieder mehr Architektinnen, die was anderes tun.
Sehr gut.
Wenn sie in die Politik gehen. Und auch ganz konkret jetzt vor 2 Wochen, am Montag vor 2 Wochen in Deutschland, der Antrag im Bundestag, die Gesetzesforderungen von House Europe im Bundestag zu verhandeln und in Deutschland umzusetzen. Also es ist ein offizieller Antrag, eingereicht im Bundestag, unterstützt in dem Fall auf deutscher Ebene von den Linken, die quasi das einbringen und fordern, dass der Bundestag sich damit auseinandersetzt, was jetzt dann ein einjähriger Prozess wird, ob man es schaffen wird, dass die Gesetzesvorschläge von House Europe in Deutschland umgesetzt werden.
Das ist ja eine schöne Ebene, also die ihr da sozusagen dann so ganz breit bespielt. Bei deinem TED-Talk, das Publikum da ist ja auch Laienpublikum. Und du steigst auch mit Paris Hilton ein, unterhaltsam erzählen, einen Bezug zur allgemeinen Thematik herstellen, weil sie davon spricht, ihr Haus verloren zu haben und nicht nur ihr Haus eben, ihre 4 Wände im Feuer von Los Angeles. In diesem Vortrag sprichst du das eben auch nochmal genau an, dass man eben nicht nur Material abreißt und Ressourcen vernichtet, sondern eben auch diesen sozialen Aspekt, Geschichte, die da drin steckt und so weiter. Ist das ein erfolgversprechender Versuch, auch das Ganze in die Breite zu bringen und eben, also du bewegst dich wirklich auch bewusst aus der Architekturbubble raus, um zu sagen, Leute, es betrifft uns alle quasi.
Ja, also das ist der Versuch, ja. Ich meine, die Einladung für diesen Talk, die kam, das war dann eine Überraschung und dann war das ein Prozess zu versuchen, eine Geschichte, also ein Skript zu schreiben, weil man lernt das ja auswendig. Also ich muss das ja sagen, ich war auch sehr aufgeregt und man lernt das auswendig und hat dann irgendwie so 10 Minuten Zeit, einen Punkt zu machen, ja. Oder?
Ich habe gehört, die Regeln sind total streng.
Ja, sehr streng und es ist ja sehr komplex, weil man muss das alles alles ist eine Behauptung, das heißt, man muss für alles Quellen haben, man muss jede Aussage, die so einfach scheint, wie jede Minute wird ein Gebäude abgerissen, muss im Hintergrund die Rechnung liegen, die dann von 3 Menschen von TED, also das finde ich dann umgekehrt bemerkenswert, dass es so streng kontrolliert wird, das ist natürlich toll, aber das war die große Herausforderung, kann man das übersetzen in eine Erzählung, dass die Menschen verstehen, Gebäude sind dann auch nur unter Anführungszeichen ein Beispiel für eine Mentalitätsfrage, die wir generell diskutieren müssen. Ja. Diese Idee von neu versus alt und warum wir neue Dinge begehren und warum wir alte Dinge wegwerfen und was wir bei deren Bewertung mit einbeziehen und was nicht. Ich war Teil von vielen Veranstaltungen im letzten Jahr mit House Europe und es gab mehrfach die Situation, wo Menschen am Panel dagegen gehalten haben. Der Wunsch war immer, Menschen am Panel zu haben, die dem widersprechen. Und es waren ganz oft Menschen aus der Immobilienentwicklung oder Materialwirtschaft. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, dann wäre es für sie okay, wenn ihr Elternhaus abgerissen wird für einen Neubau. Und jedes Mal haben sie ehrlich geantwortet, nein, das wäre ein anderer Fall, weil in dem Fall wird es natürlich persönlich. Und ich glaube, das muss man verstehen. Drum beginnt es auch mit dem Paris Hilton Beispiel. Ich habe mir das auch ausgeborgt von einer guten Freundin von Antje Stahl, die das in einem Text über House Europe verwendet hat. Und ich habe gesagt, sie geht es einfach perfekt, weil 1 Million Menschen haben Paris Hiltons Video geliked, in dem sie sagt, oh mein Gott, ich habe nicht nur ein Haus verloren, also nicht nur Wände, sondern all die Erinnerungen mit meinen Kindern und alles, was darin steckt. Und ich glaube, das muss man realisieren. Jedes Haus ist das Zuhause von jemandem, das da abgerissen wird. Und über diese Geschichten spricht niemand. Und dann ist implizit sofort eine Wertung da. Was ist erhaltenswert, was nicht? Was ist ein schönes Haus, was ist ein hässliches Haus? Was kann weg? Was soll bleiben? Das ist auch eine große Diskussion im Denkmalschutz. Was sind die Kriterien? Was macht etwas schützenswert? Und das ist natürlich interessant. Warum ich glaube, dass man auch raus muss aus der Architektur? Ich glaube nicht, dass die Veränderung alleine aus der Architektur kommen wird, weil wir eben Teil eines Systems sind, das wir ja gar nicht geschaffen haben. Ich glaube auch, dass viele Architektinnen gar nicht das voll reflektieren, weil es einfach der Status quo ist, wie wir wirtschaften und wie wir Büros betreiben. Weil in dem Sinne ist jedes Büro, das dieser betrieblichen Logik ganz klar folgt, eher interessiert an Neubau als an Renovierung. Und ich habe auch Gespräche geführt, wo Architektinnen ganz ehrlich gesagt haben, ich widerspreche dem Entwickler nicht. Natürlich könnten wir das Gebäude erhalten, aber ich verdiene oder wir verdienen am Neubau so viel mehr. Es ist so viel einfacher und wir müssen 100 Gehälter zahlen. Mhm. Und das ist ja auch eine Realität, das kann ja niemand leugnen. Viele in der Bubble bashen dann auf die großen Büros und sagen, das ist gar keine Architektur. Ja, I don't know, aber trotzdem sind es Arbeitgeber für 100 Menschen, die wiederum Familien ernähren. Das ist ja eine Realität, die kann man nicht leugnen. Mhm. Das heißt, die Frage ist ja auch, wie müsste man den Betrieb des Unternehmens Architektur umbauen, damit es eine Alternative sein könnte. Und da gibt es aber schon viele Beispiele. Also es sind nicht einfach Fragen, wo es keine Antworten gibt. Da gibt es schon Beispiele da draußen und man sieht, es kann funktionieren. Ja. Und das ist auch unser Ziel, dass wir eben in unserer Bubble diese Beispiele teilen, damit mehr Menschen sehen, okay, es ginge anders. Und in einer generellen Öffentlichkeit die Bilder teilen, dass Renovierung, Umbau oder anders bauen möglich ist. Damit quasi die generelle Bevölkerung sich denkt, das möchte ich haben und wir in der Disziplin uns denken, okay, wir könnten es anders machen.
Also es ist eigentlich eine zweigleisige Sache. Einmal innerhalb der Bubble zeigen, anderes Framing vielleicht und das Ganze auf eine andere Ebene heben und dann aber auch die Rahmenbedingungen politisch versuchen zu ändern.
Ist auch unser, genau, das ist auch unser Zweck. Als gemeinnützige Organisation muss man einen Zweck definieren, der wird vom Staat beurteilt, ob der dem Gemeinwohl dient, und wir haben Volks- und Berufsbildung, ist einer unserer vier Zwecke. Das heißt, das ist ganz klar Teil der Agenda, ja.
Sehr schön. Dann die letzte Frage. Was hat House Europe in einem Jahr erreicht im Idealfall? Beziehungsweise was wäre für dich oder für die Initiative ein konkretes Zeichen von Erfolg?
Ja, also natürlich, was toll wäre, was wir uns einfach wünschen, aber das ist dann auch Demokratie. Das heißt, es liegt nicht mehr bei uns alleine, dass Gesetze umgesetzt werden in der Praxis und zu Gesetzgebungen werden. Aber wie gesagt, das ist dann auch Demokratie, weil wir machen ein thematisches Angebot, das nehmen dann Parteien auf. Auf europäischer Ebene sind es die Liberalen und die Grünen, auf deutscher Ebene sind es derzeit die Linken, in anderen Ländern sind es Konservative, die das aufnehmen und dann politisch verhandeln. Wenn dann eine demokratisch gewählte Mehrheit sich dagegen entscheidet, dann ist das auch Demokratie.
Ja.
Also das muss man jetzt einfach mal sagen, weil dann immer alle sagen, okay, die Gesetze müssen umgesetzt werden. Aber das ist dann schon auch eine Frage der Demokratie. Dann muss man dafür wählen und die Politik sich dafür einsetzen. Ein konkretes Ziel innerhalb unserer Disziplin ist, mehr Bewusstsein für das Thema und Alternativen zu schaffen. Und darüber hinaus ein Ziel ist natürlich, House Europe als Organisation zu etablieren. Wir sind gerade in der Vorbereitung für die nächste europäische Bürgerinitiative. Wir haben die neuen Gesetzesvorschläge fertiggestellt. Wir haben das diesmal ganz anders gemacht. Der Prozess der Verfassung der Gesetze, den haben wir gemacht mit 60 Organisationen gemeinsam. Das heißt, wir haben gemeinsam ein Dokument aufgesetzt. Das sind auch nicht mehr 3 Vorschläge, das sind jetzt 14 Vorschläge. Und es geht viel weiter. Das waren jetzt auch unter diesen 60 Organisationen waren keine anderen Architekturinstitutionen. Das waren eigentlich Sozialverbände, Gewerkschaften, Umweltorganisationen. Das heißt, man ist noch mehr rausgegangen. Wir waren in der radikalen Minderheit, die Interessen auch der Architektinnen in diesem Dialog immer einzubringen. Und alle anderen haben gesagt, interessant, so haben wir das nie gesehen. Und der Gesetzesvorschlag oder die Vorschläge sind jetzt fertig seit letzter Woche, werden jetzt eingereicht und die neue Stimmphase beginnt am 1. Juli. Und dann hat man wieder ein Jahr Zeit, die Millionen Stimmen zu sammeln. Und das neue das weiterführende Thema ist Right to Housing. Auch weil wir natürlich realisiert haben, das habe ich vorhin gesagt, dass man Menschen mobilisieren kann für Themen, die sie schon verstehen. Und dass die Wohnungskrise ein aktuelles Problem ist, da würden alle zustimmen, in allen EU-Ländern. Und unser Anteil als House Europe an der Diskussion ist jetzt, den Menschen klarzumachen, dass die Wohnungskrise nicht nur eine Frage ist von, habe ich eine Wohnung oder nicht, besitze ich eine Wohnung oder nicht, sondern auch, in welchem Zustand ist die Wohnung. In immer mehr Ländern der Europäischen Union, wo die Eigentumsrate super hoch ist, sind die Menschen total in einer Wohnungskrise, weil die Gebäude so alt sind und die Energiepreise so hoch, dass egal, ob sie die Wohnung besitzen, sie sich die Betriebskosten nicht mehr leisten können. Das heißt, am Ende diese Idee, ja, wenn man nur eine Eigentumswohnung hat, ist man sicher. Nein, man muss die Wohnung instand halten und man muss sich das Heizen leisten können. Und die französische Partnerorganisation, das ist der Europäische Verband gegen Obdachlosigkeit, die haben eine riesige Kampagne gestartet vor einigen Jahren, It cannot be heating or eating, weil in immer mehr Ländern das eine Frage ist, kann ich mir denn das Heizen noch leisten? Und das muss man verstehen, die Wohnungskrise ist nicht nur eine, finde ich eine Wohnung im Zentrum einer Stadt, wo ich leben möchte, sondern es geht viel weiter und da wird plötzlich der Zustand der Gebäude, die Leistbarkeit von Gebäuden und unsere Rolle als Architektinnen, die wir darin haben, total sichtbar und wichtig.
Das heißt, hier geht es auch um Right to Housing und Right to Renovation quasi. dass genau. Das auch mal wieder auf Stand gebracht wird und nicht die alten verfallenen Häuser dann für arme Leute genau. zur Verfügung
stehen. Es hat quasi drei Teile. Wir haben eben diese große Umfrage gemacht in den 27 Ländern mit all diesen Organisationen, haben deren Punkte gesammelt. Dann haben wir das gegliedert in drei Hauptgruppen. Also wir teilen eine Krise, die Wohnungskrise in Europa. Die Gründe sind unterschiedlich. Die Gründe sind einmal, Gebäude sind zu teuer, Gebäude sind leer oder Gebäude sind kaputt. Das sind quasi die drei Gruppen, unter denen man Themen versammelt. Warum sind sie zu teuer? Wegen Spekulation, aber auch wegen Overtourism. Also in so vielen Ländern und Städten ist einfach die Touristifizierung des Wohnungsmarkts ein riesiges Problem. Aber auch neue Programme, das kennt man in Deutschland zum Beispiel auch nicht so sehr, Golden Visa Programs. In mehr und mehr Ländern, Spanien hat es jetzt gestoppt, aber Portugal, Italien, Griechenland, kann man durch ein Investment in den Wohnungsmarkt ein Visum bekommen. Und das führt dazu, dass einfach Menschen, die sich's leisten können, Wohnungen kaufen und investieren, um dadurch die europäische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und das führt dazu, dass in Portugal oder in Lissabon die Miete 116% des Durchschnittsgehalts von Portugiesen beträgt, also mehr als das, was man verdient, weil es so einen Zuzug von außerhalb gibt. Das ist die Kategorie Expensive. Die Kategorie Empty, also Leerstand, ist einmal Leerstand von Büroflächen. Das ist ein Thema, das uns alle total beschäftigt. Warum wird so viel Büro gebaut, wenn es so viel Leerstand gibt? In Deutschland sind es jetzt 13 Millionen Quadratmeter Leerstand Büro. Wenn ich mit der S-Bahn ins Büro fahre, fahre ich nur an leerstehenden Büroneubauten vorbei und noch mehr werden gebaut. Und Teil von dem Leerstand ist, warum schlafen Menschen auf der Straße, wenn eigentlich vor dem Gebäude, das leer steht. Es ist einfach eine Absurdität, aber auch Airbnb-Zweitwohnsitz. Die Zweckentfremdung von genehmigtem Wohnraum, der nicht bewohnt wird, ist ein Missverständnis. Wir als Gesellschaft haben das ermöglicht. Die Politik hat genehmigt, dass dort Wohnraum gebaut wird. Unsere gewählten Staatsvertreterinnen haben das genehmigt. Und die, die es gebaut haben, nutzen es nicht, für was es genehmigt wurde. Das ist nicht okay. Und der dritte Punkt ist, Buildings are broken. Alles, was mit dem Thema Renovierung und Instandhaltung zu tun hat. Also die Energiekrise, dass Gebäude nicht instand gehalten werden und dadurch die Energiekosten so steigen, dass sich Menschen das nicht mehr leisten können. Aber auch der riesige, also ein wahnsinniges Problem in vielen Ländern, extrem in Griechenland, extrem in Schweden, Renoviction. Das heißt, Renovierung als Werkzeug für Gentrifizierung. Mhm. Das heißt, in einer Gesetzgebung, in der Renovierung zu einem Muss wird, weil wir alle unsere Gebäude instand halten müssen, ja, und wir finden das gut aus ökologischer Sicht, wird Renovierung plötzlich zu einem Werkzeug, um die Wohnungspreise zu erhöhen, und dadurch wird Renovierung zu einem Werkzeug für Verdrängung. Und das ist auch etwas, wo wir sagen, okay, es muss ein Right to Remain geben, ein Recht am Ort zu bleiben. Und wir sehen das in anderen europäischen Ländern, wo die Renovierungskosten nicht eins zu eins umgelegt werden dürfen. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Fall, das kann man auch nachlesen, kann man googeln. In Deutschland gab es jetzt einen ersten Fall beim Obersten Gerichtshof, wo Renovierung genutzt wurde, um einen bestehenden Mietvertrag aufzulösen. Das heißt, ein Mensch, ein Eigentümer hat Eigenbedarf angemeldet und dann gab es eine Klage gegen diesen Eigenbedarf und der OGH hat Recht gegeben, weil sie gesagt haben, diese Wohnung muss renoviert werden und um sie zu renovieren, muss sie geleert werden. Das heißt, Renovierung wird auch in Deutschland ankommen als Werkzeug in den nächsten 25 Jahren, um bestehende Mietverträge aufzulösen. Und das muss man nur verstehen heute. Wenn wir es heute verstehen, was da kommen wird, dann können wir heute was ändern, dass das nicht passiert. Und das ist quasi, was wir versuchen in diesem Netzwerk, weil all diese Themen, die machen nicht an Ländergrenzen Halt, die machen auch nicht an Stadtgrenzen Halt. Zweitwohnsitze Airbnb ist in österreichischen oder kroatischen Dörfern genauso ein Problem, weil jeder Ort, der schön ist, ist ein potenzieller Ort für Tourismus. Das heißt, es sind nicht nur Probleme von Städtern, das betrifft das Land genauso.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja quasi nochmal ein ganz neues Feld, das ihr euch da erschlossen habt.
Ja.
Ich verstehe nur noch nicht so ganz, wieso machen nicht mehr Architektinnen mit?
Also machen ja mehr Architektinnen bei House Europe mit. Da sind wir ja eine große Gruppe.
Mhm.
Aber es ist jetzt nicht so einfach. Also Architektur ist in den unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich organisiert. Die Kammern und Verbände haben unterschiedliches Selbstverständnis.
Ja.
Wen vertreten sie? Aber auch, wem sind sie zugehörig oder unterstehen sie? Das muss man schon verstehen, dass in vielen Ländern die Kammern auch sehr nahe an der Politik sind und deswegen das Klagerecht zum Beispiel fehlt. Das heißt, wenn man der Politik nahe ist, hat man einfach einen gewissen Dienstleistungs- oder Servicegedanken und nicht die Idee, die Politik mitzugestalten.
Es hätte jetzt sozusagen ArchitektInnen als BürgerInnen gebraucht.
Ja, die braucht es sowieso. Die braucht es für die Million. Die gibt es ja auch bei uns sehr viel in der Organisation. Also so sind wir ja auch zusammengekommen. Und die Europäische Architektenkammer hat uns von Anfang an unterstützt. Damals war Ruth Schagemann Präsidentin. Die hat ja 2 Mandate gehabt. Danach muss man gehen. Jetzt ist es Daniel Fügenschuh aus Österreich, ist ganz lustig, bei dem habe ich studiert in Innsbruck, so schließt sich der Kreis.
Ja.
Und die haben uns von Anfang an unterstützt. Das heißt, die Europäische Architektenkammer, die natürlich auf dieses Thema blickt, einmal aus einem Interesse der Disziplin und dann sagt, okay, da kommt ein riesiger Markt für Architektinnen, da wird ein riesiger Markt für Architektinnen geöffnet, nämlich Renovierung und Umbau, die quasi ganz klar sagen, okay, das ist das Berufsfeld der Zukunft, weil wir wissen, dass all diese Gebäude renoviert werden müssen. Also Europa muss bis 2050 renoviert werden, darauf haben sich alle Mitgliedsländer geeinigt. 75% sind noch nicht renoviert. Das heißt, eigentlich 75% der Gebäude um uns herum müssen in den nächsten 25 Jahren renoviert und umgebaut werden. Das ist ein riesiger Markt für uns. Die sind voll an Bord. Ich glaube, was es noch mehr braucht, sind Architekten, Architektinnen als Bürger, die Büros betreiben und lehren an Unis und sagen, okay, dann machen wir auch mit,
ja,
passen unsere Lehre an und ändern auch unser Geschäftsmodell im Büro, um uns vorzubereiten, auf was da kommt.
Also Right to Housing. Ab Juli kann man abstimmen, kann man seine Stimme abgeben?
Right to Housing ab 1. Juli, genau. Wir setzen auch gerade die Website auf und es ist auch ein Aufruf an alle mitzumachen.
Mhm.
Ja, aktiv, weil man unterschätzt es, dass man sofort was tun kann. Also jede Architektin kann einfach an die Familie, die Freunde eine Nachricht schicken und sagen, ich bitte euch zu unterschreiben, es ist mir wichtig. Hat man sofort 5 Leute, die das tun, weil sie einem vertrauen.
Super. Ich danke dir vielmals, Olaf Grawert.
Danke fürs Gespräch.
Und das war's für heute. Die Freude ist groß, denn das neue Wettbewerbsjahr des Heinze Architektur Awards 2026 hat begonnen. Der Wettbewerb fokussiert erneut Bauwandel und nachhaltige Architektur mit einer unabhängigen Fachjury und transparenten Preiskategorien. Die ersten Projekte sind bereits im Rennen um ein Gesamtpreisgeld von 40.000 Euro. Wir laden euch ein, eure innovativsten Projekte, die ökologisch, funktional und ästhetisch überzeugen, der renommierten Fachjury zu präsentieren. Macht mit unter heinze.de/award. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Architekturfunk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Host, Moderation, Redaktion Kerstin Kuhnekart, Executive Producer Andreas Göppel, Producer, Projektmanagement Nadine Schudiakis, Sounddesign und Editing Kerstin Kuhnekart, Design und Visual Assets Heinze Media, Social Media Content Claudia van Ravenstein im Auftrag der Heinze GmbH 2026.